Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Schönen guten Abend von meiner Seite für die Einladung. Vielen Dank für Ihr Interesse auch. Ich sage vielleicht noch mal so ein paar Worte zu meiner Person, meinem Hintergrund, warum ich sozusagen so dreist bin, so ein Riesenthema heute hier vorstellen zu wollen. Ich bin seit 11 Jahren mittlerweile bei ATTAC Stuttgart aktiv, habe angefangen mit der EU-Gruppe, als der EU-Verfassungsvertrag auf den Tisch gekommen ist, und jetzt eben dann TTIP als Teil auch eben der europäischen Handelspolitik. Ja, wir sind jetzt zeitlich ziemlich genau am Jahrestag hier versammelt dieser großen Maidan-Proteste in Kiew, die ja dann am 21. und 22. Februar vor einem Jahr eskaliert sind. Die Sache ist offiziell, oder die offizielle Version ist relativ einheitlich, quer in den bundesdeutschen Medien eigentlich. Die Gewalt ist von dem damaligen Präsidenten aus und seiner Spezialeinheit Berkut ausgegangen. Die haben Scharfschützen postiert und die Demonstranten zusammengeschossen, und daraufhin ist er berechtigterweise davongejagt worden. Da möchte ich ein Fragezeichen dran setzen, und das werde ich aber dann eben auch im Laufe des Abends nochmal dann ansprechen. So, was Sie jetzt heute Abend erwartet, ist einmal kurze Informationen zum eigentlichen, zum TTIP, diesem transatlantischen Freihandelsabkommen. Das sind die Länder USA und EU, die da beteiligt sind. Da werde ich so die wesentlichen Knackpunkte benennen. Dann ist eine meiner Hypothesen, was die geopolitische Funktion des TTIP anbelangt. Es ist ein Instrument des Westens, um die eigene Dominanz und den auch wirtschaftlichen Status zu sichern. Gleichzeitig und in gewisser Weise im Gegensatz dazu ist es ein Instrument der USA, um die eigene Hegemonie abzusichern. Und in dem Kontext vor allem ist die Ukraine von Bedeutung und der jetzige Konflikt um die Ukraine. Ich will vorab wir sind ja so im Laufe der Monate, die diese TTIP-Verhandlungen jetzt laufen, also werden wir ja ständig mit irgendwelchen tollen Versprechen und Vorteilen, bekommen wir erzählt, und es hat sich aber gleichzeitig herausgestellt, dass sich die alle, wirklich alle bisher in Luft aufgelöst haben, außer vielleicht ein paar Erleichterungen für die Maschinenbauindustrie, für die Autoindustrie, wenn man bestimmte Standards und Zulassungsvorschriften und so weiter angleicht zwischen den USA und der EU. Ja, aber das könnte man tun, ohne dass man dafür das TTIP braucht. Ja, also das hat man ja bisher auch gemacht. Es ist ja nicht so, als ob wir bisher keine Maschinen und keine Autos in die USA hätten exportieren können. Also alles andere, Versprechen von Wachstum, Versprechen von Arbeitsplätzen, ist Kaffeesatzleserei, ist auch von den unterschiedlichen Studien, die, sagen wir mal, aus dem Umfeld der neoliberalen Institute gekommen sind, auch sehr widersprüchlich. Das sind auch nicht die gleichen Effekte, die da jeweils genannt werden. Da gibt es sehr massive Unterschiede. Und selbst wenn man annimmt, dass es positive Effekte hat, dann sind manchmal die Arbeitsplatzeffekte so gering. Das ist weniger als das, was während der Finanzkrise in Spanien an Arbeitsplätzen verloren gegangen ist, ja. Also darauf brauchen wir nicht zu vertrauen. Das ist das eine. Also die Versprechen haben sich in Luft aufgelöst. Das andere ist, dass wir, ich habe es ehrlich gesagt selten erlebt, so einen breiten Widerstand in der Gesellschaft haben. Also nicht nur sozusagen die üblichen Verdächtigen haben sich da versammelt, ja, also ATTAC und Umweltschutzverbände und Verbraucherschutzverbände und Dritte Weltgruppen und so weiter, sondern die katholischen Bischöfe haben sich dagegen ausgesprochen, die Kommunen haben sich dagegen ausgesprochen, sogar die mittelständische Wirtschaft in Deutschland spricht sich dagegen aus. Und da muss man sich doch, Entschuldigung, aber ja, natürlich, die Gewerkschaften sind mittlerweile auch im Boot. Vielen Dank für den Hinweis noch, genau. Und da muss man sich doch fragen, wenn so viele Leute und so viele sehr unterschiedliche Gruppierungen sagen, wir wollen ja Handel treiben, aber nicht in dieser Form mit diesem TTIP. Dann muss man sich doch fragen, was ist denn die eigentliche Wurzel, dass es trotzdem einfach weiterläuft. Sie machen ja einfach weiter und wir erleben dann immer mal wieder Beschwichtigungen, gerade, ich hoffe, ich drehe da keinem auf die Füße allzu sehr, von dem Wirtschaftsminister Gabriel kriegt man ja immer mal wieder Beruhigungspillen. Jetzt jüngst hat er wieder einen Brief an seine SPD-Mitglieder geschrieben, wo er da wieder sich herumwindet. Ein sehr unschönes Spiel, was er da treibt. Ja, ist er jetzt für die Investorstaatklagen oder ist er nicht dafür? Setzt er sich dafür ein, dass die rausfliegen oder nicht? Also da ist ein Lavieren, da kann man nicht drauf vertrauen, aus meiner Sicht. Ja, die Frage ist eben, was ist sozusagen der tiefere Grund, warum man trotzdem an diesem TTIP festhält? Und ich will jetzt einfach sozusagen meine Argumentationslinie für diesen Abend schon mal benennen. Erstens, wir haben einen globalen Bedeutungsverlust des Westens, also der westlichen Industrieländer und der USA im Speziellen, im internationalen Handel angesichts des Aufstiegs der Schwellenländer, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ist ja jetzt auch mit dabei, die sogenannten BRICS-Länder. Und dieser Aufstieg der BRICS beunruhigt die kapitalistischen Wirtschaftsblöcke sehr. Das TTIP soll eben die Wirtschaftsräume USA und EU zusammenschweißen. Sie wollen die zukünftigen Standards für den Welthandel setzen und auch dem eigenen relativen Abstieg damit entgegenwirken. Gleichzeitig und, wie ich eben schon sagte, dazu im Gegensatz beharren die USA auf ihrem Status als einzige Weltmacht, der wirtschaftlich, auch politisch und mit Gewalt durchgesetzt werden soll. Ich werde das nachher alles anhand von Zitaten aus jüngster Zeit von Obama und den Handelspolitikern belegen. Viertens, um eben diesen Weltmachtstatus zu erhalten, wollen die Amerikaner neben dem TTIP auch das TPP, das transpazifische Freihandelsabkommen, nutzen und sich dann sozusagen als Dreh- und Angelpunkt zwischen den größten Wirtschaftsräumen installieren. Das hat das Ziel, vor allen Dingen Russland, also das TTIP soll Russland draußen halten und das TPP soll China zurückdrängen. Und jetzt komme ich dann auf unser Ukraine-Feld. Geopolitisch ist die Ukraine für die Eindämmung Russlands, für die Degradierung Russlands wichtig und deshalb ist es für den Westen, insbesondere für die USA, wichtig, die Ukraine politisch, wirtschaftlich und militärisch in den Westen zu integrieren, zum einen und zum anderen, weil auch die Europäische Union aufgrund ihrer räumlichen Nähe zur Russischen Föderation und zu Eurasien eine Bedrohung darstellt, geht es auch darum, die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland zu torpedieren. Und die theoretische Grundlage dazu hat Brzezinski geliefert. Schon vor 20 Jahren ist dieses Buch auf Englisch erschienen, The Grand Chessboard, auf Deutsch 97, die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Und da wird für jedes Land in Eurasien ganz konkret beschrieben, inwieweit es eine Bedrohung für die amerikanische Vorherrschaft darstellt, inwieweit man es benutzen kann, inwieweit man es manipulieren kann und was man von ihm erwartet. Und ich werde daraus eben auch einige Zitate jetzt, die hier für unser Thema relevant sind, anführen. Und dann wird einiges, denke ich mal, also das liest sich wie ein Drehbuch zu dem, was dann seit 10 Jahren in der Ukraine passiert. Das gibt es auf Englisch noch zu kaufen, auf Deutsch nicht mehr, nur noch antiquarisch für 300 Euro. Aber man kriegt es ist im Internet als PDF-Datei eingestellt. Ja, und der, jetzt meine sechste These, der eskalierte Konflikt um die Ukraine seit November, Dezember 2013 erfüllt jetzt beide Voraussetzungen zur Eindämmung Russlands. Einmal wird die Westintegration der Ukraine damit vorangetrieben und zum anderen wird die Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland ja jetzt seit einem knappen Jahr massiv torpediert. Aber die Europäer oder die EU-Länder machen ja da brav. Was sind die zentralen Knackpunkte von TTIP? Das ist einmal die Reichweite und der Regelungsumfang, der dort verabschiedet werden soll. Das ist zum Zweiten der sogenannte Negativlistenansatz. Das ist die Standstill- und Ratchet-Klausel. Das ist das Investor-Staat-Klagerecht. Und das ist die regulatorische Kooperation. Ich werde jetzt kurz die einzelnen Punkte ansprechen. Also die Reichweite ist im Mandat, dass der Europäische Rat, also die Regierungs- und Staatschefs der EU, der EU-Kommission als Verhandlungsführerin mitgegeben haben, niedergelegt. Dort steht dann wörtlich, Ziel ist ein ehrgeiziges Abkommen über den Handel mit Waren, Dienstleistungen und anderen handelsbezogenen Angelegenheiten. die Liberalisierung soll über bestehende WTO, also Welthandelsorganisation, und andere Freihandelsabkommen hinausgehen und alle Branchen abdecken. Also da sieht man schon mal, wie maßlos man da vorgeht. Es geht nicht nur um den Abbau von Zöllen, die sind im Handel zwischen USA und EU ja nicht mehr sehr hoch, im Durchschnitt noch 4%, noch Sektoren ein bisschen unterschiedlich, sondern es geht um sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Im Durchschnitt sind es 4%. Und ich habe gesagt, es kann von Sektor zu Sektor unterschiedlich sein. Aber auch im Autohandel ist nicht der Punkt die Zölle, sondern die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Das kann alles Mögliche sein. Das sind unterschiedliche Zulassungsvorschriften, das sind unterschiedliche Standards bei Verbraucherschutz, bei Chemikalienemissionen, das sind Zulassungsvorschriften, das sind auch Zulassungsprozesse, das sind teilweise so Banalitäten, ja, wie man es gerade im Maschinen- oder im Autobau hat, dass die Form und Farbe der Blinklichter bei den einen anders sind als bei den anderen. Ja, also da gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Das können aber eben auch, das ist ja hier in dem Rahmen wahrscheinlich auch bekannt, Kennzeichnungspflichten sein. Ja, also die Gentechnik-Kennzeichnung ist ja da immer wieder im Mittelpunkt. Wie geht man mit Risiken um? Ja, da gibt es sehr große Unterschiede. Sagt man einfach, es wird erstmal alles zugelassen und wenn dann irgendwas passiert, dann können ja die entsprechenden Leute Klagen gegen die Firma einreichen oder dann kann man ja danach noch Änderungen vorsehen. Oder sagt man, man macht eine Vorsorge, indem man die Risiken vorher prüft. Ja, ich halte das auf EU-Ebene für nicht ausreichend, sage ich mal, aber es ist immerhin sehr viel weitreichender als das, was der US-amerikanische Ansatz bedeutet. Es werden private Dienstleistungen erfasst werden, werden öffentliche Dienstleistungen dabei sein, die kommunale Daseinsvorsorge, der Agrarsektor ist dabei, die öffentlichen Ausschreibungen, also wenn die öffentliche Hand irgendwelche Aufträge vergibt für Infrastruktur, Konzessionen, das wird dann sozusagen transatlantischer Ausschreibungspflicht unterworfen. Eigentumsrechte, Patentrechte sind dabei, Finanzmärkte und der Energiesektor. Also ausgenommen sind eigentlich nur noch hoheitliche Rechte des Staates, die er ohne Entgelt erbringt. Also wenn wir demonstrieren und die Polizei passt auf, dass wir keinen Unsinn machen. Diese nicht-tarifären Handelshemmnisse, die sind auch sehr weitreichend, denn das kann ja für ein Unternehmen, ist das alles, was ein Staat an Gesetzen erlässt. Also eine Steuer ist ein nicht-tarifäres Handelshemmnis, weil es ja die Gewinne eines Unternehmens beeinträchtigen kann. Oder eine Festlegung von einem Grenzwert. Oder Arbeitsschutzvorschriften sind natürlich Handelshemmnisse. Ja? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man umgehen kann mit diesen unterschiedlichen Standards zwischen der EU und den USA. Das eine ist, man harmonisiert. Das heißt, man verständigt sich auf gleiche Standards in beiden Wirtschaftsräumen. Das würde ewig lange dauern, weshalb man den Weg im Wesentlichen nicht beschreiten wird, vielleicht in wenigen Fällen. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das hat man ja selbst innerhalb der Europäischen Union irgendwann aufgegeben, weil das viel zu lange gedauert hätte. Dann gibt es zwei andere Wege. Der eine ist, man diskutiert über die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Standards. Also zum Beispiel, wenn ich das Beispiel Gentechnik nehmen soll, da sagen die Amerikaner, das ist im Prinzip äquivalent der Züchtung, der normalen Züchtung, konventionellen Züchtung. Und deshalb kann man ja in den USA dann eben das Gen-Saatgut ohne weiteres auch in die USA, in die EU exportieren. Also das ist sozusagen die Äquivalenz, ja, unterschiedlicher Standards. Und das andere wäre, dass man sagt, okay, ihr macht es so, wir machen das so, wir anerkennen das einfach gegenseitig. Und auf die Art und Weise wird, ohne dass das wirklich dann in dem Vertragswerk drinstehen wird, das wäre jetzt meine Befürchtung, werden die jeweils höheren Standards indirekt unterlaufen. Also die Europäische Kommission kann weiterhin sagen, sie gibt EU-Standards nicht auf. Das mag sogar sein. Ich will ja da jetzt mal nichts Böses unterstellen, aber wenn dann die Verabredung so lautet, dass man Standards gegenseitig anerkennt oder für gleichwertig definiert, dann dürfen die trotzdem dann kriegen die sozusagen einen transatlantischen Pass und dürfen in den jeweils anderen Wirtschaftsraum importiert werden, ohne weitere Kontrolle. Und so werden die Standards dann in dem einen Land unterlaufen. Und so können sich dann die Unternehmen, weil ja auch mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen die Niederlassungsfreiheit freigegeben wird, dann können die Unternehmen, und es wird nur die Großkonzerne werden das machen, nicht der kleine Handwerker um die Ecke, das ist für den viel zu aufwendig. Das gibt, dann werden die Großkonzerne einfach Niederlassungen im jeweils anderen Wirtschaftsraum gründen und von dort aus dann sozusagen pro forma agieren, und so werden dann die Standards jeweils dem geringeren, dem niedrigeren angepasst. Das ist meine Befürchtung, dass es darauf hinausläuft. Aber wir kriegen ja keine vernünftigen Unterlagen, was denn tatsächlich verhandelt wird. Der Negativlistenansatz, der wird erst seit einem Jahr zugrunde gelegt. Vorher war das ein anderer, und bei den Welthandelsverträgen galt bis jetzt auch der Positivlistenansatz. Das heißt, bei dem Negativlistenansatz werden alle Regelungen, die nicht explizit auf einer Liste ausgenommen werden, auf der Liberalisierungs- und Privatisierungsagenda stehen. Das heißt, im griffigen Slogan, list it or lose it. Und man muss dann teilweise relativ konkret aufschreiben, was man denn schützen will. Jetzt ist es ja so, dass die Welt sich weiterentwickelt und die Gesellschaften entwickeln sich weiter und die Politik ändert sich und die Erfordernisse ändern sich. Das heißt im Extremfall, eine Steuer, die es noch gar nicht geben kann, weil wir noch nicht wissen können, dass man sie mal braucht, oder ein Grenzwert für irgendeine Chemikalie, die wir, oder eine chemikalische Zusammensetzung, die wir noch nicht kennen, wenn die nicht aufgenommen ist, kann sie im Nachhinein nicht mehr verfügt werden. Oder wenn ein Staat, ein Parlament es tut, dann verstößt man eben gegen diesen Vertrag und läuft Gefahr, dass man eben vor so ein Schiedsgericht gezerrt wird und dafür dann Schadenersatz leisten muss. Ja, Investor-Staat-Klagerecht, ich möchte es gar nicht Gericht nennen, ja, also es hat für mich mit Rechtssystem nichts zu tun. Es findet ja auch nicht in einem regulären Rechtssystem statt, sondern es sind Instanzen von drei Personen, die von internationalen Anwaltskanzleien kommen, und der eine hat den Hut auf des Klägers, der andere hat den Hut auf des Verteidigers und der dritte hat den Hut auf des Richters, und die Hüte können auch bei verschiedenen Verfahren auch immer mal getauscht werden, also die gleichen Leute, die in dem einen Verfahren Richter sind, sind in dem anderen vielleicht mal Kläger oder so, also das können die handhaben, wie sie wollen. Es dürfen nur Unternehmen gegen Staaten klagen. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Staat gegen ein Unternehmen klagt, weil ein Unternehmen staatliche Gesetze verletzt hat. Und es dürfen nur ausländische Unternehmen klagen, denn die inländischen, die müssen sich an das reguläre, an den Instanzenzug im Inland halten. Deshalb darf der schwedische Atomkonzern Vattenfall die Bundesrepublik verklagen wegen des Atomausstiegs, und die EnBW oder das RWE, die dürfen das nicht. Weiterer Punkt, die sogenannte Standstill-Klausel, aber die ist nochmal verbunden mit dem sogenannten Ratchet-Mechanismus. Also da geht es um Folgendes. Wenn ein Staat einen bestimmten Bereich privatisiert oder liberalisiert hat, darf er nicht mehr das nie wieder rückgängig machen. Also wenn man beispielsweise, das findet ja jetzt regelmäßig statt, man hat bestimmte, was hat man, man hat Energieversorgung, Wasserversorgung. Die Bundeswehr-IT ist in eine Public-Private Partnership ausgelagert worden, vor ein paar Jahren, weil man dachte, das sei besser und billiger und überhaupt. So, das ist auch eine Form von Liberalisierung. Und die dürfte, wenn das TTIP in Kraft tritt, es gilt für das CETA im Übrigen genauso, oder für dieses andere, für das Dienstleistungsabkommen TISA, ja, das sind die gleichen Mechanismen, die überall zugrunde gelegt werden. Man darf das dann nicht wieder rückgängig machen, auch wenn man feststellt, dass das ein Fehler war, dass es teurer ist, dass es schlechter war. Ja? Und wir kennen ja jetzt überall, in allen Orten oder bundesweit die Bestrebungen, Rekommunalisierung der Energieversorgung, Wasserversorgung wieder Inhouse-Betrieb, Schützen vor Ausverkauf und so weiter. Also wenn man, oder diese Cross-Border-Leasing-Geschichten, ja, die unsäglichen. Man dürfte solche Sachen nicht wieder rückgängig machen, ohne dass eben ein solches Investor-Staat-Klageverfahren droht und die Staaten dann dafür Entschädigungen leisten müssen, weil sie ja dann die Gewinnerwartungen von Unternehmen beeinträchtigt haben. Ja, also das ist sozusagen die oberste Marschlinie. Ja, welche Geschäftsinteressen haben die großen Konzerne auf beiden Seiten des Atlantiks, und entsprechend muss sich die Politik dann anpassen, dass die nicht beeinträchtigt werden. Und das Ganze wird jetzt noch getoppt durch die sogenannte regulatorische Kooperation. Die sieht vor, das ist jetzt geleakt worden, weiß ich, welche Zeitung das veröffentlicht hat, dass die USA und die EU, und zwar nicht nur auf gesamtstaatlicher Ebene, sondern auch auf, also jetzt nicht nur auf EU-Ebene allgemein, sondern auch die einzelnen Nationalstaaten und die Bundesländer, die müssen ein Jahr im Voraus ihre Gesetzesvorhaben auflisten und dann findet eben so ein Regulationsrat, setzt sich dann darüber und prüft, ob dieses Gesetzesvorhaben negative Einflüsse auf den transatlantischen Handel hat und gibt dann die Stellungnahme ab und es ist vorgesehen, dass dann auch die betroffenen Unternehmen ihre Stellungnahme dazu abgeben und es heißt, ein Vetorecht der Konzerne sei nicht vorgesehen, aber die Amerikaner wollten da schon, sagen wir mal, den Unternehmen ein relativ großes Gehör verschaffen und wenn sie das dann nicht kriegen, also wenn dann die Unternehmen dann diese Möglichkeit nicht kriegen, ihre Einwände ausreichend dort zu artikulieren, dann gibt es auch wieder einen Grund, im Prinzip für so einen Investor, für so ein Klageverfahren gegen einen Staat. Ich muss ehrlich sagen, jetzt mal von Chlorhühnchen und Genfood und so weiter ganz abgesehen, dass sich Parlamentarier auf so etwas auch nur einlassen, dass die nicht von Anfang an sagen, habt ihr sie noch alle? Und man immer noch irgendwie da rumfriemelt und rumtrickst, ob man hier noch an irgendeinem kleinen Eckchen vielleicht ein klitzekleines positives Aspektchen finden könnte. Also das macht mich schon auch wütend und auch ratlos. So viel zum TTIP im engeren Bereich. Ich komme jetzt zu den geopolitischen Funktionen dieses TTIP. Der US-Botschafter bei der EU, Gardner, sagt, dieses Abkommen ist nicht nur wichtig, es ist lebenswichtig. Und bei einer der ersten Diskussionen um das Mandat hat ein CDU-Abgeordneter formuliert und er greift da auf, was auch die frühere Außenministerin Hillary Clinton, ich glaube von ihr stammt der Begriff, die mit der TTIP haben wir eine den Atlantik überspannende vertragliche Klammer, wie die NATO und das TTIP soll diese Funktion erfüllen, die NATO in einem anderen Bereich schon ausfüllt. Also TTIP ist die Wirtschafts-NATO. Und die Länder, die dann verklammert werden, also das sind jetzt TTIP-Länder, dann haben wir das Hellgrün, also Kanada. Es gibt ja auch dann nochmal eben ein Abkommen, das CETA zwischen Kanada und der EU und ins Mexiko noch dabei, in dem NAFTA. Also es gibt da vielfältige dann wirtschaftliche Verklammerungen und dann haben wir noch die Türkei als potenzielles vielleicht irgendwann mal EU-Mitglied und zumindest auch NATO-Mitglied. So, und dann, welche Funktion hat die NATO? Das hat der erste Generalsekretär der NATO gesagt, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Das sind klare Ansagen, also braucht keiner mit Verschwörungstheorie zu kommen oder so. Man muss nur hören, was sie selber sagen. Ja, also das sind jetzt so die zwei Linien, die ich im Folgenden verfolgen werde. TTIP als Instrument gegen den globalen Statusverlust des Westens und Instrument zur Absicherung der US-Vorherrschaft. Bei uns wird das TTIP ja eher dann so dargestellt, wir bauen eine große transatlantische Brücke zwischen EU und USA und am Rande sieht man dann rechts den Herrn Putin, der da ausgesperrt wird und blöd guckt und auf der anderen Seite den chinesischen Staatschef. Also inwiefern verliert der Westen, also gerade USA und EU, an Einfluss? Also es handelt sich um einen relativen Niedergang. Ja, es sind einfach die Anteile am Welthandel, die sinken. Während USA und EU noch im Jahr 2000 zwei Drittel des globalen BIP bestritten, sind es heute noch 46% und wenn man es an der Kaufkraft misst, noch weniger. Und 23% der weltweiten Exporte und die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, hatten im Jahr 2000 8,6% Anteil am BIP und sind heute schon auf 21,5%, gemessen an der Kaufkraft noch mehr und die weltweiten Exporte sind schon bei 17% und die BRICS halten 40% der Weltwährungsreserven. Das sind dann vor allen Dingen China natürlich. Die BRICS haben in Fortaleza in Brasilien im letzten Jahr Beschlüsse gefasst, die so ein bisschen zeigen, in welche Richtung sie die Kooperation sehen. Und da wird sich nachher auch noch zeigen, wieso das sozusagen Feinde sind, in Anführungszeichen. Also es wird ganz bewusst gesagt in diesen Beschlüssen, man will eine aktive Rolle des Staates und von Staatsunternehmen in der Wirtschaft. Man will die Dominanz der USA in den internationalen Finanzinstitutionen, IWF und Weltbank, zurückdrängen. Das hat man schon beschlossen, aber es ist noch nicht umgesetzt. Die Amerikaner weigern sich. Und man hat angefangen, einfach konkurrierende Finanzinstitutionen aufzubauen, einen eigenen Währungsfonds und eine eigene Entwicklungsbank, die im Ratifizierungsprozess ist. Und die Chinesen haben auch eine eigene Ratingagentur aufgebaut, weil sie merken, dass die US-Amerikanischen da sehr politisch einseitig agieren. Das ist die eine Schiene, ja, wofür der Westen sich fürchtet. Aber wir haben auch Sorgen in den USA, und das wird relativ breit diskutiert unter Handelspolitikern, Elitenetzwerken, Obama auch, dass die Machtpolitik, dass der globale Vormachtstatus der Amerikaner in Gefahr ist. Hier gab es bei der Welt, bei der Zeitung, ein Diagramm, also das BIP der Amerikaner ist noch größer als das der BRICS, aber nicht mehr lange, die holen jetzt ganz massiv auf. Und was den Weltmachtstatus der Amerikaner hängt am Dollar, hängt daran, dass der Dollar Weltleitwährung ist, also die Länder in der Welt Dollars halten müssen, um ihre Öl- und Gas- und Rohstoffimporte zu finanzieren. Und auch da ist der Aufstieg der BRICS für die Amerikaner eine sehr große Gefahr, weil man miteinander beschlossen hat, dass man den Handel untereinander in eigenen Währungen abwickeln wird. Das heißt, man wird einfach weniger Dollars brauchen, und so werden die Amerikaner es immer schwerer haben, ihr massives Außenhandelsdefizit zu finanzieren. Das können sie nämlich nur finanzieren, weil sie die Druckerpresse anschmeißen können nach Belieben, weil alle Welt immer die Dollarnachfrage hochhält, um die Rohstoffe zu bezahlen. Und wenn dann so ein großer Wirtschaftsblock sich da rauszieht, dann wird es irgendwann eng. Sobald, sagen wir mal, und wir finanzieren natürlich mit der Akzeptanz des Dollars als Weltleitwährung, und das heißt, die Dollarnachfrage bleibt dadurch hoch, und so finanzieren wir natürlich auch die ungeliebten Kriege der Amerikaner mit. So, also, und die USA sind aber auch im Verhältnis zur EU etwas ins Hintertreffen geraten. Im Zuge der Euro-Währung, das ist natürlich ein Konkurrenzunternehmen zum US-Dollar gewesen, je nach Phase, was so ein Viertel bis ein Drittel der Währungsreserven werden in Euro gehalten. Und der frühere Kanzler Schmidt hat das auch so mal ganz genau gesagt. Der Euro ist keine finanzpolitische Angelegenheit, sondern eine strategische Angelegenheit des Aufbaus Europas in Etappen. Und insofern ist der innereuropäische Handel und insbesondere der Handel auch innerhalb der Eurozone mit dem Euro gewachsen, und die Bedeutung der USA ist zurückgegangen. In Deutschland hat sich das weniger deutlich gezeigt und hat sich dann mit der Finanzkrise etwas wieder umgekehrt. Und zwar, weil natürlich mit der Euro-Krise, der Staatsschuldenkrise, Exportmärkte in der Eurozone für Deutschland weggebrochen sind und die wegen der Überschuldung die Exporte nicht mehr so in die europäischen Länder abgesetzt werden. Und deshalb ist man auf andere, zum Beispiel die USA, dann stärker wieder ausgeglichen. So, damit klar ist, wenn Sie das Bild nochmal so im Kopf haben, diese transatlantische Brücke, der Handschlag zwischen USA und EU, ja, das ist so das Bild, das uns vermittelt wird. Wenn man in die Dokumente schaut, Reden von Obama oder des Vizepräsidenten Biden, dann sieht die Sache eigentlich ganz klar aus. Man ist nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Also das ist schon penetrant. Es geht um amerikanische Exporte, es geht um amerikanische Jobs, es geht um eine Führungsrolle im asisch-pazifischen Raum, es geht um amerikanische Wettbewerbsfähigkeit. Also das zieht sich wirklich durch. Miriam Sapiro, die ich hier zitiert habe, ist die frühere Handelsbeauftragte der US-Regierung. Und das ist jetzt von dem jetzigen Michael Froman ein Papier zur Strategie von Handelspolitik. Also es geht um amerikanisches Wachstum und immer die amerikanische Führungsrolle. Und Obama hat das nochmal sehr drastisch ausgedrückt, nehmen wir vielleicht nur das untere. Die Frage ist nicht, ob Amerika in der Welt führt, sondern wie, und die Handelspolitik gehört dazu. Und im Zweifel wird dieser Führungsanspruch auch militärisch durchgesetzt. Also wenn Länder nicht tun, was die Amerikaner von ihnen erwarten, dann gibt es die sogenannten Arm-Twisting-Methoden. Das können ökonomische, das können diplomatische oder in manchen Fällen auch militärische Hebel sein, die man dann da, oder man könnte auch sagen Daumenschrauben, die man dann da ansetzt. Für die Amerikaner gehört das TTIP mit dem Euroraum und das TPP mit dem asiatisch-pazifischen Raum gehört zusammen. Das wird auch so direkt ausgesprochen, ja, dass die USA dann sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für diese wichtigen Handelsräume sein wollen und einen Status kriegen, dass sie die Regeln bestimmen, an die sich dann alle anderen Länder anzupassen haben, die dann mit jeweils in diesen Wirtschaftsräumen, die von den USA dominiert werden, Handel treiben wollen. Die Hauptgegner sind Länder, die eine starke staatlich regulierte Wirtschaft haben. Also es geht ganz konkret gegen China und Russland. Und das wird neuerdings dann als unfair bezeichnet. Ja? Also Fair Trade ist in Zukunft nicht mehr, wenn man faire Arbeitsbedingungen und Einkommen verabredet. Also wer den Marktzugang für US-Kapital einschränkt, ja, das ist eine unfaire Praxis. Subventionen für die heimische Wirtschaft sind eine unfaire Praxis. Aber nur bei den anderen. Ja? Die amerikanische Landwirtschaft ist defizitär, die arbeitet unwirtschaftlich in fast allen Bereichen und zwar über Jahrzehnte. Ich habe das aus einem anderen Zusammenhang jetzt mal aus Statistiken des US-Landwirtschaftsministeriums zusammengetragen. Ich war vollkommen baff. Die leben nur von den Subventionen, von den staatlichen Subventionen, die amerikanischen Farmer. Strategische Kontrolle, ja, über Ressourcen, über Boden, das ist unfair, das ist ein Handelshemmnis. Also immer wenn sozusagen Staaten den Ausverkauf ihrer Ressourcen verhindern, dann sind sie sozusagen Feinde. So, und das Drehbuch für das, was wir heute sehen, das ist meine These, und dazu werde ich jetzt ein paar Zitate auflegen, ist eben von Brzezinski. Das ist ein Politstratege, auch Hochschulprofessor in den USA, schon etwas in die Jahre gekommen. Und er ist aber immer noch sozusagen auf demselben Pfad unterwegs. Jetzt noch. So, jetzt gibt es einfach ein bisschen was zu lesen, aber ich wollte es mal zeigen, um einfach in diese Denke da mal so einzuführen. Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, hängt davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird und ob es dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern kann. Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. Warum Eurasien? Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die über Eurasien herrscht, würde über zwei der drei höchstentwickelten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Erde gebieten. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu erkennen, dass die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die über Afrika nach sich zöge und damit die westliche Hemisphäre, also USA und Australien, gegenüber dem zentralen Kontinent der Erde geopolitisch in eine Randlage brächte. Eurasien stellt 60% des globalen Bruttosozialprodukts und ungefähr, also es war heute wahrscheinlich noch mehr, das ist jetzt schon 20 Jahre alt, was er da geschrieben hat, und ungefähr 3/4 der weltweit bekannten Energievorkommen. Ja, also man sieht die USA in der Randlage, Ozeanien in der Randlage und dieser große eurasische Block, wo ja rein geografisch sich schon eine Zusammenarbeit sozusagen aufdrängt. Und das wusste Herr Brzezinski auch. Und deshalb ist eines seiner Anliegen, eine Achse Deutschland-Russland bzw. Europa-Russland zu verhindern. Denn die wichtigsten und dynamischsten geostrategischen Akteure an Eurasiens westlicher Peripherie heißen Frankreich und Deutschland. Den Interessen der USA könnte gefährlich werden, zum Beispiel eine deutsch-russische Absprache, eine französisch-russische Absprache oder eine europäisch-russische Verständigung. Und sozusagen der Horror der Amerikaner oder von Brzezinski wäre die Eurasische Union, die das größte Flächenland der Erde dann mit umfassen würde, einige Staaten der früheren Sowjetunion. Warum die Ukraine jetzt hier nicht eingefärbt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. So, und was empfiehlt Herr Brzezinski den Amerikanern? Dafür zu sorgen, dass keine einzelne Macht die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt, dass die Weltgemeinschaft ungehinderten finanziellen und wirtschaftlichen Zugang zu ihr hat. Also zu den Pipelines, zu den Gasvorkommen, zu den Gold und anderen Rohstoffen. Welche Rolle sieht die USA, denkt, dass die EU oder Europa haben? Europa ist Amerikas unverzichtbarer geopolitischer Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent. Das Atlantische Bündnis verankert den politischen Einfluss und die militärische Macht Amerikas unmittelbar auf dem eurasischen Festland. Also der Brzezinski schreibt dann auch ganz genau, auch wie dann die NATO, der Internationale Währungsfonds zum Beispiel dazu dienen. Das schreibt er auch ganz knallhart. Ja, also formal ist das ja eine internationale Organisation und jeder hat das gleiche Stimmrecht, aber faktisch dominieren wir. Und schon vor 20 Jahren hat Herr Brzezinski ein transatlantisches Freihandelsabkommen vorgeschlagen. Jetzt lese ich mal nur das Fettgedruckte, um das Risiko zu verringern, dass es auf wirtschaftlichem Gebiet zu immer stärkeren Rivalitäten zwischen einer geeinteren EU und den Vereinigten Staaten kommt. Also Schulterschluss. Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt? Also es sind alles wörtliche Zitate, gell? So lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie, Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die barbaren Völker sich nicht zusammenschließen. So, welche Bedeutung hat die Ukraine? Die Ukraine, ein neuer, die war ja 91 oder 92 als unabhängiger Staat entstanden. Ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Und dann sieht er auch schon voraus, wie das sich weiterentwickeln wird. Da die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen, wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil einer dieser Organisationen werden möchte. Das ist genau sozusagen der Punkt, an dem es da seit 10 Jahren immer wieder knallt. Obwohl dies Zeit brauchen wird, schreibt Brzezinski, kann der Westen, während er seine Sicherheits- und Wirtschaftskontakte mit Kiew weiter ausbaut, schon jetzt das Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitrahmen für eine sukzessive Eingliederung der Ukraine ins Auge fassen. Das hat er vor 20 Jahren geschrieben. Und die erste Orange Revolution war 2004. Da hat man sozusagen das erste Mal Janukowitsch rausgekegelt. Und jetzt eben vor allem das zweite Mal. Ja, jetzt gibt es da durchaus auch eben zwischen der EU und den USA, eben das haben wir jetzt ja schon an mehreren Stellen gesehen, divergierende Interessen. Die EU hat seit, ich kann es jetzt nicht so auf ein genaues Datum sagen, aber schon einige Zeit, auch eine Oststrategie. Europäische Nachbarschaftspolitik, östliche Partnerschaft, Zentralasienstrategie. Also das läuft auch so Pi mal Daumen seit bestimmt 10 Jahren. Das heißt, da geht sie auch in den Raum rein, der zu dem postsowjetischen Raum gehört zum einen und den auch die Amerikaner ja für sich unter ihren Einfluss bringen wollen. Und die EU macht es ja dann mit diesen Assoziierungsabkommen, diesen vertieften, weitreichenden Assoziierungsabkommen, die eine politische, wirtschaftliche und militärische Angliederung vorsehen, ohne dass der Staat, der jeweilige Staat, formal Mitglied in der EU wird. Sich sozusagen aber an die Regeln der EU anpassen muss, vor allen Dingen auf wirtschaftlichem Gebiet, den eigenen Markt öffnen muss für EU-Firmen und Exporte und Kapital, ohne dass das entsprechende Land aber politisch integriert wird und dann eben auch politisch Mitsprache hätte. Ja, das ist mit der Türkei genauso geschehen. So, also das war jetzt so zum Kontext und jetzt gehe ich mal auf die konkreten Entwicklungen vor einem Jahr ein. In Kriegszeiten ist die Wahrheit so kostbar, dass man ihr eine Leibwache aus Lügen zur Seite stellen muss, sagte Winston Churchill, ist auch schon ein paar Jahre alt. Und das nehme ich so wahr, im Hinblick darauf, was seit einem Jahr oder seit einem guten Jahr in der Ukraine passiert und wer da welche Interessen hat. Bei uns wird ja meistens die Sache so dargestellt, der böse russische Bär, der sich die Ukraine unter den Nagel reißen will und die armen Europäer und Amerikaner, die das Land verteidigen und versuchen zu retten. Am 22.02.2014, bei uns ist die Sprachregelung, glaube ich, Regierungswechsel oder so ähnlich. George Friedman, der Direktor von Stratfor, das ist ein privat finanzierter US-Thinktank, der so als Schatten-CIA gilt, hat sehr enge Verbindungen auch zu den US-Geheimdiensten, der sagt, das war der offenkundigste Staatsstreich in der Geschichte. Dem schließt sich an der Ron Paul, das ist ein US-republikanischer Abgeordneter, der sehr eigenwillige Position vertritt, die ich auch nicht alle teile, aber der sagt, also ich bin nicht für Russland, ich bin auch nicht für Putin, ich bin für die Fakten. Und da sagt er, dieser Coup in der Ukraine vor einem Jahr war durch die NATO und die EU geplant. Und das Beste, was der Ukraine geschehen könnte, ist, dass alle Ausländer daraus verschwinden, die Amerikaner, die Europäer, die NATO und die Russen. Die Ukraine, man könnte fast sagen, man hat sich das, was der Brzezinski da vor 20 Jahren geschrieben hat, zum Vorbild genommen. George Soros, einer der reichsten Männer der Welt, Milliardär, der gegen das britische Pfund erfolgreich spekuliert hat, der an der Ostasienkrise, Währungskrise 97 massiv verdient hat und sich jetzt so als Menschenfreund, Philanthrop, so wird er dann immer dargestellt. Er hat in Budapest eine Uni gegründet, Stiftungen gegründet, die finanziert werden. Und er sagt, er hat in der Ukraine schon eine Stiftung gegründet, bevor die Ukraine von Russland unabhängig war. Und diese Stiftung hat seit diesem Tag gearbeitet und sie spielte eine bedeutsame Rolle bei den heutigen Ereignissen. Die Entwicklung beim ersten Maidan 2004 und jetzt 2013-14 um den Jahreswechsel herum ist ganz wesentlich finanziert worden und unterstützt worden durch Parteistiftungen, privat finanzierte Stiftungen, halbstaatliche Stiftungen und Organisationen, die NATO, da werde ich gleich noch Zitate haben. Und wir haben sozusagen dann eine Entwicklung, die Menschen in der Ukraine haben ein Anliegen, das vor allem, also mit Demokratie, unter Demokratie verstehen die was anderes, als wir oder unsere Politiker da in der Regel darunter verstehen. Die meinen nicht irgendwie ein Kreuzchen machen zu dürfen, sondern Demokratie war für die zum einen diese Oligarchenherrschaft loszuwerden, denn seit der Unabhängigkeit der Ukraine wechseln sich die Oligarchenclans in der Macht ab. Das war dann der Janukowitsch, ja, der sich bereichert hat am Land, am Volk und seinen Clan reich gemacht hat. Und seine Leute. Und dann war das der Juschenko, ja, Pro-Westler, oder die Timoschenko, beschönigend Gasprinzessin genannt, ja, die sich bereichert hat. Und dann ging es wieder zurück. Und dann haben wir noch andere einflussreiche Oligarchen, den Taruta, den Rinat Achmeto, der eher so im Donbass, in der Ostukraine reich geworden ist, oder den Kolomoyski, der jetzt Gouverneur von Dnipropetrovsk ist und einen Haufen rechtsradikaler Bataillone finanziert, die in der Ostukraine gegen die Aufständischen gekämpft haben. Und diese Oligarchen, also fünf große Oligarchen, haben im Prinzip die Medien in der Ukraine unter Kontrolle. An Akteuren aus den USA, die in der Ukraine aktiv waren, haben wir Freedom House, den German Marshall Fund, das National Endowment for Democracy, die Victoria Nuland, das ist vielleicht schon mal auch so durchgesickert, hat ja in einem Vortrag zugegeben, dass man seit 1991 5 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern in die Ukraine angelegt hat, ja, um eine Westorientierung zu befördern. Man hat 2012 ein sogenanntes Tech-Camp, das vom US-Außenministerium schattenfinanziert war, durchgeführt, wo man die Inszenierung eines Regierungsumsturzes geübt hat. Also man übt gerade mit jungen Leuten ganz bewusst, wie könnt ihr die neuen Medien, die sozialen Medien einsetzen, wie könnt ihr Protestformen entwickeln, wie organisiert ihr euch. Man gibt denen Handys, man finanziert ihre Teilnahme an Demonstrationen. Das echte Anliegen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, ja. Das echte Anliegen der Leute nach Beteiligung, nach endlich mal Verjagen der Oligarchen und nach sozialer Sicherung, die wollen Arbeitsplätze und ein auskömmliches Leben, das meinen die mit Demokratie. Und dieses Anliegen wird genutzt und genährt, aber für andere Zwecke dann missbraucht. Soros ist da mit mehreren Stiftungen drin, zumindest was den jetzigen Umsturz angeht, da hat die Konrad-Adenauer-Stiftung massiv dort interveniert, Heinrich Böll war auch mit dabei. Die haben den Boxweltmeister, den ehemaligen Vitali Klitschko, aufgebaut und seine Partei, UDA, nach Vorbild der CDU dort aufgebaut. Die NATO hat 2006 ein Netzwerk for Civil Society schon gegründet, ein Zentrum demokratische Initiative, in der Ukraine gegründet und verteilt Broschüren in der Schule bereit für die NATO. Es gibt eine Webseite, wo auch für den NATO-Beitritt der Ukraine geworben wird. Und man hat in 16 Großstädten Informationsbüros der NATO eingerichtet, die oft an Universitäten angeschlossen sind, die die euroatlantische Integration fördern sollen. Also die sind da ganz aktiv. So, diese sozialen und demokratischen Anliegen haben sich dann seit November, Dezember in Kiew auf dem Maidan ziemlich massiv geäußert in riesengroßen Demonstrationen. Inwieweit jetzt das Assoziierungsabkommen, dass das ausgesetzt worden ist, tatsächlich den Ausschlag gegeben hat. Ich möchte da mal ein großes Fragezeichen dran machen. Denn die Leute wissen gar nicht, was das bedeutet, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu schließen, sozusagen das Land zu öffnen. Und die, sagen wir mal, die EU war jetzt nicht so das Hauptthema, sondern wirklich die sozialen und demokratischen Anliegen. Es ist von Frau Newland ein Telefongespräch der Osteuropa-Beauftragten der amerikanischen Regierung, ein Telefongespräch geleakt worden. Das hat sie geführt auf dem Rückflug von der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar vor einem Jahr mit dem ukrainischen, mit dem US-Botschafter in der Ukraine, dem Geoffrey Pyatt. Also GP ist immer Geoffrey Pyatt und VN ist Victoria Nuland. I think we are in play. Yats, das ist der abfällige Kurzname für Yatsenyuk. I'm glad you put him on the spot. Ich bin froh, dass du ihn da ins Spiel gebracht hast. Er passt in dieses Szenario. Newland sagt, das ist gut. Ich denke nicht, dass Klitsch, so nennt sie Klitschko, so wörtlich, so haben die gesprochen, ich denke nicht, dass Klitsch in der neuen Regierung sein sollte. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Das ist keine gute Idee. Ich denke, Yats ist unser Guy. Der hat die ökonomische Erfahrung und Regierungserfahrung. Das ist unser Mann. Das sagt sie, das muss am 2., 3. Februar gewesen sein. Das Telefongespräch ist am 4. Februar geleakt worden. Zu der Zeit war Janukowitsch als Präsident noch im Amt. Und es war ein gewählter Präsident, der, auch wenn es Entschuldigung, ein Arschloch ist und ein Oligarch, aber nach westlichen Standards gewählt worden war. Und da sind Wochen vorher, werden da schon Gespräche geführt, wie man denn da die Regierung gerne hätte. Das ist schon erschütternd. Und in dem Zusammenhang ist dann eben auch gefallen, dieses Fuck the EU. Also man hat dann so geguckt, wie kann man jetzt die Sache noch voranbringen. Also ein Punkt war, man müsste das jetzt beschleunigen. Ja, move fast on all the stuff. Also wir müssen die Sache beschleunigen und dann gucken, wen kann man noch als berühmte Person damit reinnehmen. Die UN zum Beispiel, die sollte das Ganze noch mit festzurren und dann auf die Art und Weise, if you like, fuck the EU. Und wir haben dann eine Eskalation, also seit Ende Januar ist der gewalttätige rechte Sektor auf dem Maidan nach Aussagen von der Neuen Zürcher Zeitung erst so richtig aufgefallen. Und die haben dann da also wirklich paramilitärisch organisiert. Die hatten Waffen, die haben Molotow-Cocktails, also die haben doch die Sache, die ganzen Demonstrationen sehr gewalttätig geführt. Ich will nicht sagen, dass die Spezialleute von Janukowitsch ja, nicht gewalttätig waren. Ja, ich will die nicht freisprechen, aber die Demonstranten, zumindest diese Gruppierung, die dann zunehmend dort das Bild bestimmt hat, auf dem Maidan, da sind auch viele dann weggeblieben, die, also da hat es auch eine Änderung in der Zusammensetzung der Demonstranten gegeben. Ich zeige da gleich noch weitere Bilder. Ist ja nun nicht so, wie man sich da eine friedliche Testbewegung vorstellt. Hier werden Ziegelsteine und Molotow-Cocktails auf die Polizei geschmissen, die hinter den Barrikaden. Diese Gewalt ist nicht von den eigentlichen Demonstranten ausgegangen, sondern von dem rechten Sektor, der aber sozusagen zunehmend dort das Bild bestimmt hat. Der sogenannte Kommandant vom Maidan, Andriy Parubi, der hat im Prinzip dort die Chose kontrolliert, der hat auch die Waffenzugänge kontrolliert und verteilt. Und es hat dann am 20.02. ja, dieses Blutbad gegeben, wo Scharfschützen Dutzende Demonstranten erschossen haben. Es waren wirklich Scharfschützen, also ganz gezielt in den Kopf, in die Halsschlagader, ins Herz, da waren die Verletzungen. Und eine ukrainische Ärztin, Olga Bogomolets, die hat die Verletzten versorgt und hat, das ist noch dokumentiert, in einem Telefongespräch, dass die Außenbeauftragte der EU, die Frau Ashton, geführt hat mit dem finnischen Außenminister. Da ist es erwähnt worden, genau. Also diese Olga Bogomolets hat gesagt, es sind Demonstranten von Scharfschützen ermordet worden und es sind Polizisten von Scharfschützen ermordet worden und es waren die gleichen Geschütze, sind die gleichen Waffen verwendet worden. Und wer das ein bisschen angucken will, es gibt, es ist auf YouTube verfügbar, es gibt von der Monitor-Redaktion einen Beitrag vom März, glaube ich, März, April, zu diesen Vorgängen, die das ziemlich gut rekonstruiert haben und die auch rekonstruiert haben, von wo diese Scharfschützen denn geschossen haben. Und es war zum Beispiel aus einem Gebäude, das unter Kontrolle der Opposition war, das unter Kontrolle des rechten Sektors war. Also die sind, ich sag mal, mindestens auch an diesen Morden beteiligt. Und das ist aber bis heute nicht aufgeklärt. Und wenn man weiß, wer dann nach dem Regierungsputsch an die Macht gekommen ist, dann kann man sich denken, dass es auch bis heute nicht mehr aufgeklärt wird. Dann hat es einen Tag später ein Abkommen gegeben unter Vermittlung der Außenminister Steinmeier, Fabius und Sikorski. Das sah vor Rückkehr zur Verfassung von 2004 in der Ukraine, die dem Präsidenten weniger Macht gibt, vorgezogene Neuwahlen, obwohl 2015 gewählt worden wäre, also vorgezogene Neuwahlen von Präsident und Parlament und schon bis dahin eine Beteiligung der Opposition an der Regierung. Und es ist unterzeichnet worden von Janukowitsch, also dem damaligen Präsidenten, von Jazenjuk, von Klitschko und von Tjaniborg, dem Svoboda, also dieser rechten Svoboda-Partei. Wer nicht unterzeichnet, als Vertragspartner nicht dabei war, war der rechte Sektor und waren die USA. Und in der Nacht, nachdem es unterzeichnet war, eine Entwaffnung der Rückzug der Polizei von Janukowitsch gehörte noch mit dazu und eine Entwaffnung der Militanten des rechten Sektors. Und dem hat sich der rechte Sektor widersetzt, die Polizei wurde zurückgezogen und die haben dann weiter in der Nacht die weitere Parlamentsgebäude und so weiter, weitere Gebäude besetzt. Und der Maidan-Rat hat gesagt, wir räumen nicht. Also man hat sozusagen dieses Abkommen nicht umgesetzt, nicht unterstützt und die europäischen Regierungen, die das mitverhandelt haben, haben sich nicht dafür eingesetzt. Und dann ist Janukowitsch am 22. Februar geflohen und ist dann illegal ohne reguläres Amtsenthebungsverfahren abgesetzt worden. Und dann hat der Maidan-Rat, wie Frau Newlin das gerne gehabt hätte, interessanterweise den Herrn Jazenjuk als Ministerpräsidenten eingesetzt und den Parlamentspräsidenten, den früheren, der wurde dann sogenannte Übergangspräsident. Vielleicht einfach, um auch zu verstehen, was für eine Stimmung da in der Ukraine herrscht, will ich nur mal sagen, welche Leute Regierungsämter bekommen haben. Also Svoboda, das ist eine Partei, die man so die mit der NPD in etwa so vergleichen kann. Der Svoboda, der Parteichef, der wurde Vize-Premierminister und ein anderer Svoboda-Funktionär wurde auch Vizeminister. Ein anderer von Svoboda wurde Verteidigungsminister. Und einer von Svoboda wurde Generalstaatsanwalt. Also einer von den aus der rechtsextremen Partei sollte dann sozusagen die Vorgänge untersuchen, die Gewalt auf dem Maidan in den Wochen dort haben eskalieren lassen. Also so mal, der Bock wurde zum Gärtner gemacht. Der rechte Sektor, da wurde sogar Parubi selber Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates und ein paar Wochen später hat Jazenjuk drei stellvertretende Verteidigungsminister des Amtes entlassen, weil sie sich weigerten, den Rebellen vom rechten Sektor, die immer noch nicht entwaffnet waren, den Status militarisierter Truppen zu gewähren. So, und aus dem, so, und dann ging es los mit einer Säuberung. Die Hochschulleitung von Odessa wurde abgesetzt. Die Gouverneure in den Oblasten wurden ersetzt. Da wurde zum Beispiel der Herr Oligarch Kolomoyski, der jetzt die rechten Bataillone AIDA, Dnieper 1, Dnieper 2 und so weiter finanziert, der wurde Gouverneur von Dnieper-Petrovsk. Ein anderer, Tahuta, wurde Gouverneur. Also die haben da alle, die haben teilweise gewählte Gouverneure einfach abgesetzt. So, und diese Aktionen, dann kam also direkt dann das Verbot oder die Planung, die russische Sprache zu verbieten und so weiter. Und das war die Stimmung, aus der heraus dann der Aufstand in der Ostukraine begonnen hat. Ich finde es immer wichtig zu gucken, wo müssen wir denn den Anfang eines Konfliktes ansetzen, um zu verstehen, wie die Eskalation entstanden ist und auch um zu sehen, wo müsste man denn ansetzen, um den Konflikt zu lösen. Und solange das nicht aufgearbeitet ist, ja, wird's schwierig. So, das hat jedenfalls dann damit begonnen, dass die gesagt hat, das ist keine legitime Regierung dort in Kiew, die erkennen wir nicht an. Und dann haben die in der Ostukraine eben Parlamentsgebäude und Verwaltungsgebäude besetzt und gesagt, dann machen wir hier eben unser eigenes. Ja? Und es hat aus einem Interesse heraus, einer Föderalisierung oder einer Kritik an der Entwicklung in Kiew, ist das in der Ostukraine entstanden. Und weil Kiew sich immer geweigert hat, mit denen zu reden und sie dann, ich glaube, ab April zu Terroristen erklärt hat und diese Antiterroroperation gestartet hat, das war sozusagen, so ist das Zug um Zug eskaliert. Natürlich gehe ich davon aus, mit Unterstützung dann irgendwann von Seiten der russischen Regierung. Genau, diese Rechte, die wurden nicht entwaffnet und die sind hier, also wer jetzt in der Ostukraine, okay, also nur zwei Sätze, weil ich das fast nicht mehr aufmache, muss ich wieder nochmal die Kurve zum TTIP kriegen. Also die Rechtsextremen wurden nicht entwaffnet und so, als dann die Lage in der Ostukraine eskaliert ist hin zu einem bewaffneten Bürgerkrieg, haben auf Seiten der Kiewer Regierung gekämpft, reguläre Truppen des ukrainischen Militärs, dann solche rechten Gruppierungen, bewaffnete Gruppierungen, die auf dem Maidan aktiv waren, die sich in die neu gegründete Nationalgarde integriert haben. Man hat die Nationalgarde, die ist im Innenministerium, wenn ich das richtig jetzt zusammenkriege, unterstellt, gegründet, um irgendwie diese bewaffneten Kumpane zu integrieren. Dann hat man die Nationalgarde gegründet. Und zusätzlich gibt es aber dann vor allen Dingen von Oligarchen finanzierte freiwillige Bataillone, die auffallen mit ihren Nazi-Symbolen an den Helmen und an den Jacken. Und zusätzlich gibt es eben auch noch völlig unabhängig von allem darum ballernde vom rechten Sektor, die sich gar keinem unterstellen. Das heißt, Kiew hat auch nicht, sagen wir mal, das Gewaltmonopol. Die jetzige Regierung hat das immer noch nicht. Ja? Weil einfach da zu viele Gruppen also ihre eigene Suppe auch kochen und die vom rechten Sektor und die Bataillone, AIDA ist so ein Name, Azov ist immer wieder mal, Dnieper 1, Dnieper 2, die lassen auch verkünden, wenn ein Zentimeter ukrainischem Boden an die Separatisten abgetreten wird, dann putschen wir, sagen die. Ja, also es gibt Euromaidan nahestehende Webseiten, ukrainische Webseiten, die auf, also die englische Artikel anbieten. Wenn man da reinguckt, Leute, es zieht einem die Schuhe aus. Also die Helden, da werden diese Gewalttäter so als Helden gefeiert. Da wird offen zum Putsch aufgerufen. Ein Mitglied der Staatsanwaltschaft in Kiew hat sich besorgt geäußert, dass diese rechten gewalttätigen Gruppen, wenn die dann sozusagen aus ihrem Einsatz in der Ostukraine zurückkommen nach Kiew, dass sie dann dort irgendwie Unruhe stiften könnten und zu einem und putschen könnten. Das ist eine Sorge der Kiewer Staatsanwaltschaft. Dass die im Osten eingesetzt werden gegen die eigene Bevölkerung, das war in Ordnung, das ist patriotisch, ja, so. Also das ist der Kontext und in den Kontext, ich kann da jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen, nur so in den Kontext muss man dann natürlich auch das einordnen, was auf der Krim passiert ist. Weil Putin ist ja auch nicht blöd, ja. Und wenn es Sie interessiert, hören Sie sich mal, gibt's bei YouTube auch einige Vorträge und Diskussionen mit Willy Wimmer. Willy Wimmer ist ein langjähriger CDU-Abgeordneter vom Niederrhein, spricht auch so niederrheinisch, und war Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Kohl in der Zeit Ende 80 bis zur Wiedervereinigung. Und Willy Wimmer ist ein glühender Verfechter des Völkerrechts und der OSZE. Er war auch, ich glaube, Vizevorsitzender der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Und der kriegt sich nicht mehr ein, also der hält Vorträge Land auf Land ab und fürchtet wirklich eine weitere Eskalation in der Ukraine und ist sehr besorgt, dass sich die EU auf diesen Eskalationspfad treiben lässt, dass sich die EU sozusagen die Kooperation zwischen EU und Russland zerstören lässt. Und der hat das auch ganz, ganz kritisch gesehen, sozusagen was direkt nach diesem Umsturz da passiert ist. Er sagt, die haben sofort ihre Emissäre in den Osten geschickt und auf die Krim geschickt. Und das war der Grund, weshalb dann das Referendum zur Sezession der Krim erst auf Mai, Ende Mai oder so angesetzt wurde und mit der zunehmenden Eskalation dann auch, als dann klar wurde, was machen diese neuen Machthaber in Kiew, das haben sie dann immer weiter vorverlagert. Ja. So, und die EU hat sich dann jetzt hineinziehen lassen eben in Sanktionen gegen Russland, die EU benachteiligen und nicht die Amerikaner. Ja, fuck the EU, der Spruch von Victoria Nuland. Und dann ist bei der jetzigen Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar in München dann auch von einem der Republikaner oder von Nuland, das muss ich jetzt nachgucken, auch nochmal, Merkels Moskau-Zeugs, ja, gefallen. Also so viel zu ihren als Bewertung ihrer diplomatischen Bemühungen. Der US-Vizepräsident Biden hat in einem Vortrag in Harvard gesagt, dass es der amerikanischen Führerschaft zu verdanken ist, dass sich die und ihrem Beharren darauf, dass sich die EU zu Sanktionen gegen Russland bereit erklärt haben. Sie wollten das nicht, ja, aber Obama hat sie sozusagen dazu gedrängt. Und dann kommt da noch so ein Satz: Ladies and Gentlemen, heben Sie Ihre Hand, wenn Sie denken, dass unser Hauptwettbewerber die EU darstellt. Und dann lachen Sie sich alle gemeinsam da ins Fäustchen. Also so viel zum Thema transatlantische Partnership. Ja, das TTIP heißt ja Partnership. Also ich sehe da nicht so viel bisher. Also diese Sanktionen, die die EU ja dann jetzt gegen Russland, und dann hat es ja dann von russischer Seite Gegensanktionen gegeben, die schwächen die EU-Wirtschaft und den Euro. Der ist ja ziemlich abgeschmiert im Vergleich dazu. Nur mal so am Rande. Wenn der Euro zum Dollarkurs so 1,35 plus tendiert, dann passiert irgendwas. Klammer zu. Das ist was für Verschwörungstheoretiker. Die Russen sind dermaßen enttäuscht von den Europäern. Die haben wirklich sozusagen an die Friedensdividende nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geglaubt. Gorbatschow und Putin auch. Und ich finde, das wird sehr glaubwürdig von der Journalistin Gabriele Krone-Schmalz dargestellt. Das ist ein Buch, das ist jetzt vor ein paar Tagen erst erschienen. Sie war während der Umbruchphase Ende der 80er bis zum Zerfall der Sowjetunion Russland-Korrespondentin der ARD. Und sie schreibt das sehr, sehr schön. Sie beschreibt auch mal ein anderes Bild von Putin. Ja? Also, dass er als meinetwegen gegen Gorbatschow geputscht wurde, war Putin im KGB. Und sein Chef war einer derjenigen, die den Putsch mit vorangetrieben haben. Und Putin hat einen Tag später seinen Dienst beim KGB quittiert und ist in die berufliche Unsicherheit gegangen. Und er wusste ja nicht, wie die Sache ausgeht und wer gewinnt. Er hat ein hohes persönliches Risiko auf sich. So was steht zum Beispiel hier drin. Darüber wird nicht geredet. Bei uns wird immer nur Putin der neue Zar, Putin der Aggressor, Putin, der nur lügt, dem man nie glauben kann und so weiter. Ja? Also so als Buchempfehlung. So. Aus der Enttäuschung über das Verhalten der EU heraus haben sich jetzt Russland und China zusammengetan. Es gibt jetzt einen Gasliefervertrag mit China. Das Pipeline-Projekt South Stream, das die EU mit Gas versorgt hätte, das wäre durch das Schwarze Meer gelegt worden, diese Pipeline. Wäre dann bei, weiß ich, Bulgarien, Rumänien oder so angekommen. Dort wäre dann die Verteilstation gewesen. Das ist auf Druck der Amerikaner zumindest, dann gestoppt worden von denen. Und die EU-Kommission hat auch Druck ausgeübt, weil Gazprom letztlich das Eigentum an der Pipeline behalten wollte. Und da hat die EU gesagt, nein, es gilt hier der Energiekartervertrag, Trennung vom Netz und Betrieb, ihr dürft das Gas liefern, aber die Pipeline auf EU-Gebiet oder so, die gehört uns oder wir müssen auch unsere Investoren da teilhaben lassen und so weiter. Das wollte Gazprom nicht. Und dann ist das jetzt gecancelt worden und jetzt gibt es halt, und das hätte eben dieses unsichere Gebiet der Ukraine einfach umgangen. Und jetzt macht Gazprom halt ein Alternativprojekt mit der Türkei. Und dann gibt es einen Übernahmepunkt an der Grenze der Türkei zu Griechenland und dann sagt Gazprom, okay, wenn ihr weiterhin russisches Gas haben wollt, dann müsst ihr jetzt eure Pipeline darüber bauen. 2019 ist Schluss, gibt es über die Ukraine kein Gas mehr für die EU. So, wie wirkt sich jetzt die Ukraine-Krise, dieses ganze Geflecht, was hat das jetzt für Folgen für TTIP? Und damit komme ich dann auch jetzt mehr oder weniger, dann komme ich jetzt auch so zum Ende. Also diese Ukraine-Krise, so wie die sich bis jetzt entwickelt hat, ja, führt dazu, dass die EU sich enger dann an die USA wieder anschließt. Die Handelspolitiker, die sagen, ja, wegen der wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen und russischen Gegensanktionen braucht die EU jetzt das TTIP, weil sie braucht jetzt Wachstumsimpulse und weil ja jetzt der russische Aggressor Osteuropa bedroht, nicht nur die Ukraine, sondern auch Polen und das Baltikum, haben ja die NATO-Länder auch beim letzten Gipfel in Wales 2014 eine Aufrüstungsverpflichtung beschlossen und kommt von der früheren Handelsbeauftragten, die sagte, dass die EU könne jetzt sozusagen ihre Verpflichtungen nur erfüllen, wenn sie das Wachstum vom TTIP sozusagen dafür einsetzt. Dann haben ja jetzt wird jetzt sozusagen die Gasversorgung möglicherweise der EU aus Russland unsicher. Also jedenfalls bieten die USA der EU an, im Gegenzug, dass die USA dann Fracking-Gas liefern. Aber es gilt immer noch in den USA ein Exportverbot, weil das zu den strategischen Ressourcen gehört, die man nicht einfach verschleudert. Und dann versprechen die USA, wenn ihr EU mit uns das TTIP abschließt, dann kriegt ihr von uns das Fracking-Gas. Ich habe da mal so das Bild versucht, der EU soll das Huhn in der Hand gegen die Elster auf dem Dach tauschen. Und das Fracking-Gas, das ist eine Blase, die Chose ist schon vorbei. Also die Vorkommen sind so schnell erschöpft, da sind innerhalb des ersten Jahres sind 50-90% des Vorkommens in so einem Gasblase oder in so einem Gasgestein sind schon abgebaut. Ja, also und man muss immer schneller neue Bohrlöcher machen mit riesigem Landverbrauch, Wasserverbrauch, Chemikalien, Umweltgefahren und so weiter, um überhaupt einen Stand zu halten. Und irgendwann ist das eben auch in den USA am Ende. Also das ist ein sehr unsicheres Gebiet, sich darauf zu verlassen. Da würde ich mal sagen, sitzen wir hier bald im Kalten. Und die Aussichten passen, das ist jetzt meine letzte Folie, zu einer Studie von Jeronim Capaldo, der ein anderes Modell genommen hat als die Modelle der Bertelsmann Stiftung und des IFO-Institutes und so weiter. Die lassen nämlich immer bestimmte, also wenn man Effekte über einen Wirtschaftsraum von 800 Millionen Leuten über einen Zeitraum von 20 Jahren berechnen will, da braucht man irgendein Modell, wo man dann seine Zahlen eingibt und seine Prämissen zugrunde legt und so weiter. Und da gibt es wohl zwei große Modelle, das von der UNCTAD, der Handelsorganisation der UNO, zugrunde gelegt wird, wo auch zum Beispiel Einkommenseffekte mit berücksichtigt werden, wo andere, sagen wir, Kollateraleffekte mit berücksichtigt werden. Und der sagt, nehmen wir nur das Letzte, er sagt, es wird der innereuropäische Handel wird zurückgehen, die Integration der EU wird geschwächt und es gibt mehr Arbeitslosigkeit, weniger Wachstum und weniger Einkommen. Vielen Dank. Ja.